Morgen miteinander. Geht's euch gut? Cool. Ich fühle mich heute ein wenig teigig, ein bisschen matschig im Kopf. Aber ich bin mega froh, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir so sein dürfen, wie wir sind. Und so kann man auch ein bisschen matschig im Kopf predigen. Und der zweite Grund ist, was mir immer hilft, dass Jesus immer gleich ist. Er ist immer gleich. Er kennt diese Höhen und Tiefen so nicht. Er ist immer gleich. Und das ist so schön und so ermutigend. Und schön dürfen wir heute zusammen in das Wort Gottes eintauchen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe soziale Arbeit studiert. Und während dieser Ausbildung besuchten wir einmal einen Vollzug für jugendliche Straftäter. Jugendliche Straftäter kommen normalerweise nicht in so ein normales Gefängnis, sondern in einen Vollzug, wo sie die Möglichkeit erhalten, eine Lehre zu machen, in Wohngruppen zusammenzuleben. Man will sie so bereit machen auf das Leben, was nachher kommt, und verhindern, dass sie mit noch schlimmeren Straftätern in Kontakt kommen und so noch mehr in die Kriminalität abrutschen. Und der Leiter dieser Institution fragte uns: Warum seid ihr heute hier an diesem Punkt? Und wir antworteten Sachen wie: Ja, weil wir uns Mühe gegeben haben. Wir haben viel gelernt, wir haben etwas investiert. Und seine Antwort war: Nein, weil jemand an euch geglaubt hat. Und diese Antwort ist mir geblieben, weil ich finde, sie hat viel Wahres. Und ich möchte mit uns zusammen heute anschauen, wie wir zu Personen werden können, die an andere glauben, und wie wir aber auch zu Schüler werden können, die von anderen lernen. Wir werden nämlich immer beides sein. Das passt auch wunderbar als Fortsetzung der Predigt von letzter Woche, wo es darum ging, Jesus und den anderen höher zu achten als sich selber, und dass Verzicht ein Schlüssel dazu ist. Letztes Mal richtete ich den Blick auf den persönlichen Verzicht als Hilfsmittel oder als Booster, Jesus und den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Und heute möchte ich den Verzicht im Kontext einer Lehrer-Schüler- oder Mutter-Tochter-Vater-Sohn-Beziehung etwas genauer beleuchten. Und zur Erinnerung lese ich nochmals die Schlüsselverse aus der letzten Predigt. In Philipper 2, 3 bis 4 heißt es: Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus als Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Es geht also darum, Jesus gerade in diesem Verzicht als Vorbild zu nehmen, damit Gott und unsere Menschen immer mehr in den Mittelpunkt geraten. Aber wie komme ich auf Verzicht in Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, Vater, Sohn, Mutter, Tochter? Schon bei der Vorbereitung der letzten Predigt ist mir im näheren Kontext des Predigttextes etwas aufgefallen. Einige Verse später schreibt Paulus über Timotheus, ebenfalls im zweiten Kapitel des Briefes an die Philipper, in den Versen 20 bis 22: Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Das würde auch mir neuen Mut geben, denn dann könnt ihr mir endlich berichten, wie es euch geht. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus, und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Zwei Dinge finde ich sehr interessant. Paulus sagt über Timotheus in den Versen 20 bis 21, dass er eigentlich so lebt, wie er es eingangs des Kapitels 2 beschrieben hat. Timotheus beschäftigt sich eben nicht mit seinen Angelegenheiten, sondern mit dem, was Jesus will. Er hat gelernt, den anderen und Jesus in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Und ist so zu einem treuen Mitarbeiter von Paulus geworden. Und ich habe bewusst die Formulierung verwendet, gelernt. Timotheus hat das gelernt. Und so beschreibt Paulus auch seine Beziehung zu Timotheus wie ein Vater zu seinem Kind. Er sagt ja, wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Auch Jesus hatte während seiner Wirkenszeit auch Personen auf seinen Weg mitgenommen, wie Paulus Timotheus, damit sie von ihm lernen können. In Lukas 10,1 steht, dass er 72 Jünger ausgewählt hat und davon waren 12 Personen die 12 Jünger, von denen wir viel lesen können in den Evangelium, der enge Kern, der immer bei ihm war. Und dann hat er von diesen 12 nochmals 3 Personen, die er nochmals spezieller mitnahm für spezielle Ereignisse. Und so heißt es in Markus 9,2-5, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschien Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief: Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Und Petrus sagt hier ein interessantes Wort zu Jesus, das wir in unserem Sprachgebrauch nicht benutzen. Er sagt: Rabbi. Aus dieser Anrede können wir viel über die Beziehung zwischen Jesus und Petrus lernen. Rabbi kommt vom hebräischen Wort Rab und bedeutet groß. Es ist eine respektvolle Bezeichnung für eine übergeordnete Respektsperson, verwendet unter anderem auch von einem Schüler zu seinem Lehrer. Und das jüdische Denken hat eine ganz spezielle Ansicht zu diesen Rollen von Schüler und Lehrer und auch wie sie sich zu verhalten haben. Und genau dieses Verständnis passt zum Predigttext von letzter Woche und dem Verhältnis, welches Paulus hier in Bezug zu Timotheus beschreibt. Und ich habe folgende Ausführungen aus einem Internetartikel aus der Jüdischen Allgemeinen. Und dort wird eben die Rolle von einem Lehrer und von einem Schüler etwas genauer beschrieben. Und so heißt es: Die Beziehung zwischen einem Meister und seinem Schüler unterscheidet sich im Judentum von anderen Philosophien. Wenn wir uns anschauen, was es in unserer Religion bedeutet, Meister oder Schüler zu sein, können wir dieses Konzept verstehen. Ein Weiser oder ein Gelehrter wird im Judentum Talmid Chacham genannt, ein weiser Schüler. Ein Weiser ist also zuallererst ein Schüler. Im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis, dass man erst Schüler, dann Auszubildender, später Geselle wird, um im Laufe der Zeit zum Meister zu werden, geht die jüdische Betrachtungsweise davon aus, dass man ewig ein Schüler bleibt. Der größte Vorteil eines Meisters ist, dass man von einem, der größer ist als man selbst, etwas erhält. Nicht, dass man selbst Konzepte entwickelt hat, sondern dass man zuallererst etwas erhalten hat. Damit wurde man zu einer Quelle, die Kraft sammelt und von innen heraus wächst. Es geht also im jüdischen Denken nicht darum, als Meister der Oberhirsch zu sein und alles zu wissen und zu kennen, Konzepte vorzugeben, dass die anderen davon lernen, sondern es geht in erster Linie darum, etwas von jemand noch Höherem zu bekommen und zu lernen, damit man aus diesem wieder weitergeben kann. Das, was man bekommen hat, das gibt man weiter. Und genau so hat sich auch Jesus verhalten, als er Mensch auf dieser Erde war. Wir haben gehört, dass er in jeder Hinsicht Gott gleich war, aber diese Herrlichkeit verließ und ganz Mensch wurde. Das heißt, er musste sich auch wie ein Mensch verhalten. Er war nicht einfach allwissend, sondern obwohl er ein sehr starkes Selbstbewusstsein hatte. Er wusste, er ist gesetzt von Gott und er ist der Lehrer und der Meister. So sagte er in Matthäus 23,10, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, weil ihr nur einen Lehrer habt, Christus. Er war also sehr klar, sehr selbstbewusst und sehr scharf. Gleichzeitig wusste er aber, dass er bedürftig ist und vom Vater im Himmel lebt und von dort seine Kraft bekommt. Denn er sagt in Johannes 5,19-20, auf diese Anschuldigung der führenden Juden entgegnete Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn, denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Jesus lebte dieses Leben, er wusste, er braucht Gott den Vater als Quelle. Gott muss ihm alles zeigen und aus dieser Kraft, aus dieser Erfüllung kann er lehren, kann er weitergeben. Aber auch die Rolle des Schülers hat mit Verzicht zu tun. Ich sage Verzicht, weil Jesus so verzichtete. Als Meister musste er verzichten, allwissend zu sein und alles zu können. Er gab diese Verantwortung Gott ab und nahm entgegen und gab weiter. Aber auch so müssen wir als Schüler verzichten. Und im Artikel heißt es daher weiter, auch im Hinblick auf den Schüler sind einige Bedingungen notwendig. Stichwort Bitul, Entsagung. Oft meinen Schüler, es gehe nur darum, Wissen zu erhalten. Ein guter Schüler wird allerdings noch viel nach viel mehr suchen. Er sucht nach innerer Führung und Richtung. Ein wahrer Schüler legt nicht nur aufs Lernen und Verstehen großen Wert, sondern strebt vielmehr danach, die Botschaft zu verinnerlichen und sich persönlich auf den gelernten Inhalt einzulassen. Im Talmud steht geschrieben, basierend auf den Worten der Tora, dass Moses dem jüdischen Volk gesagt hat, dass sie nach 40 Jahren die Botschaft verinnerlicht haben müssen. Und genau dieses Verständnis sehe ich in der Aussage von Petrus im Brief an die Philipper über Timotheus. Wie wir gelesen haben, mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Sowohl Paulus als auch Timotheus haben hier ihre Rollen exakt nach diesem Denken ausgefüllt. Paulus wusste, dass er bedürftig ist von Gott, dass er Kraft und Weisheit von Jesus bekommt und hat diese einem Schüler Timotheus weitergegeben. Er hat ihn in sein Leben hineingenommen, überall oder an viele Orte, die er hinging, und hat ihm das gelehrt, was er wusste. Und gleichzeitig hat sich Timotheus dem untergeordnet. Er verinnerlichte das, was Paulus sagte. Er häufte nicht einfach nur Wissen an, sondern beginnt das zu leben. Und gerade der Verzicht, finde ich, ist in diesen beiden Rollen ein entscheidender Bestandteil. Als Lehrer müssen wir darauf verzichten, dass wir die großen Meister sind. Und als Schüler müssen wir darauf verzichten, dass es nur um uns geht und wir einfach unser Wissen anhäufen können. Als Meister geht es darum, etwas weiterzugeben. Und als Schüler geht es darum, etwas zu verinnerlichen. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft, in der wir leben, erschwerte Bedingungen haben dafür. Weil in unserer Gesellschaft, in der Schweiz und in vielen westlichen Kulturen, geben wir Verantwortung an Institutionen ab. Organisationen, Hilfsorganisationen, Ämter. Wenn wir alt werden, gehen wir in ein Altersheim. Wenn wir arbeitslos werden, bekommen wir Geld von einer Versicherung, später vom Sozialamt. Und das ist alles gut und das ist richtig. So konnte auch viel Leid vermindert werden. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass wir in der Gefahr sind, dass wir Verantwortung schnell abdelegieren und sagen, das übernimmt der Staat, das übernimmt diese Organisation, das übernimmt der, nicht mein Problem. Und ich glaube, diese Gefahr besteht auch im Gemeindeleben. Dass wir Verantwortlichkeiten abdelegieren an Instanzen oder Personen, die verantwortlich sind in der Gemeinde. Zum Beispiel ist die Meinung viel verbreitet, dass eine Gemeinde mit vielen Kindern und vielen Jugendlichen oder wenn sie das haben möchte, einen guten Jugendpastor braucht. Das ist das Wichtige, eine gute Person, die sich darum kümmert. Und ich bin da anderer Meinung. Ich glaube, es geht nicht primär darum, dass man in diesem Fall einen guten Jugendpastor hat. Das ist wichtig und richtig. Er kann Gefäße schaffen, er kann die Jugendlichen motivieren zu kommen, er kann alles organisieren. Aber was wir wirklich brauchen, sind geistliche Eltern, Väter und Mütter. Wir brauchen die ganze Gemeinde, wir alle zusammen. Wir können diese Verantwortungen nicht einfach abdelegieren. Das Gleiche auch bei den Erwachsenen, beim Pastor oder Personen, die für gewisse Dinge zuständig sind. Wir können nicht einfach alles abdelegieren. Wir brauchen alle einander. Wir müssen geistliche Eltern, Väter und Mütter füreinander sein. Und gleichzeitig aber auch Schüler. Und ich bin so überzeugt, dass dies so ist, weil ich das immer wieder selber erlebt habe. Auf mich und meine Entwicklung hatten nicht primär Institutionen und das, was sie anboten, einen Einfluss. Ich möchte all meine Ausbildungen nicht missen, es war super. Aber am meisten Entwicklung persönlich und auch geistlich erfuhr ich durch Elternschaft. Natürliche als auch geistliche. Und zwar, weil Personen an mich glaubten, wie ich es eingangs gesagt habe. Und das waren nicht immer Personen aus dem christlichen Kontext. Das fing schon früh an. In der 6. Klasse hat mein Lehrer an mich geglaubt. Damals war es so, dass es 2 Stufen gab in der Oberstufe und um die bessere Kategorie zu kommen, musste man eine Prüfung ablegen. 20 Punkte waren nötig, damit man in die bessere Kategorie kommt. Ich habe die Prüfung gemacht, hatte aber 18 Punkte. Knapp verpasst. Aber weil mein Lehrer an mich geglaubt hat, durfte ich trotzdem in die erste Kategorie mit der Bedingung einer Probezeit. Das war damals möglich. Und so habe ich die Chance gepackt, wurde genügend und konnte fortan in der obersten Stufe verbleiben, war ein mittelmäßiger bis guter Schüler die ganze Zeit. Als ich dann in die Lehre kam, nach der Schule, hat mein Lehrmeister an mich geglaubt. Ich war ein sehr unsicherer Jugendlicher. Ich habe Zierpflanzengärtner gelernt und nach einem halben Jahr ließ er mich schon alleine im Laden arbeiten. Am Samstagmorgen, ganz alleine, überließ er mir die Kasse, sagte, du kannst das. Er hat an mich geglaubt und das hat etwas in mir freigesetzt. Als ich dann später die Berufsmatur nachholte, um studieren zu können, ich machte die technische Berufsmatur, viel Mathe, Physik und so. Habe ja vorher Gärtner gelernt, also 3 Jahre gar nichts. Ich war etwas verloren. Hatten wir auch eine Probezeit, 3 Monate, und ich hatte in Mathematik eine 3,8. Mathematik war ein Fallfach, ich hätte eigentlich gehen müssen. Aber weil mein Klassenlehrer an mich geglaubt hat, hat er die Probezeit verlängert bis Ende Semester. Und ich packte es, wurde genügend in Mathe und schloss die Berufsmatur mit 4,9 oder sowas, 4,8, 4,9 dann ab. Das hat etwas in mir freigesetzt, weil dieser Lehrer an mich geglaubt hat. Als ich dann nach meiner Ausbildung Menschen helfen wollte, irgendwo im Ausland, und ich mich direkt bei der Heilsarmee im Hauptquartier in Bern meldete, glaubte der Leiter der Missions- und Entwicklungsabteilung an mich und wir arrangierten zusammen einen Einsatz in Brasilien. Obwohl das im Heilsarmee-Kontext sehr ungewöhnlich ist, dass einfach Leute von außen kommen, hat er an mich geglaubt und ich durfte dorthin gehen. In Brasilien dann haben meine Gasteltern an mich geglaubt. Sie haben mich aufgenommen wie einen Sohn. Ich durfte dort wohnen, mitgehen, überall hin. Ich wohnte bei ihnen zu Hause, aß mit ihnen zu Mittag. Obwohl sie mich nicht kannten, durfte ich 1 Jahr mit ihnen unterwegs sein. Und durfte dort wieder erleben, wie mein Glaube wieder ein Fundament bekommt, wieder stärker, eine starke und gute Basis bekommt. Als ich von Brasilien zurückkam, glaubten Beat und Monika an mich und viele von euch hier in der Gemeinde. Ich begann mit Freiwilligenarbeit 1 Tag in der Woche und Beat und Monika glaubten an mich und stellten mich in immer mehr Verantwortung, wo man das zu Beginn vielleicht noch nicht gesehen hat, aber sie haben etwas gesehen und ich durfte so wachsen, ich durfte lernen. Und all diese Dinge erforderten Verzicht auf beiden Seiten. All meine geistlichen Eltern und Mütter verzichteten auf Privatsphäre, auf Bequemlichkeit, darauf, dass Dinge sofort gerade funktionieren. Sie mussten in Kauf nehmen, dass sie extra Schlaufen gehen müssen. All das ist Verzicht auf dieser Seite. Aber es bedeutete auch Verzicht für mich. Ich musste mich unterordnen in Brasilien einer völlig neuen Kultur, einer neuen Familie mit ihren Regeln. Ich war schon selbstständig mit 25, 26. Plötzlich musste ich jemandem sagen, wo ich hingehe. Und das war nicht einfach für mich. Ich musste auch verzichten. Auch hier, ich musste mich einem Führungsstil unterordnen und hineingeben. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist so bereichernd und so wertvoll, wenn man es tut. Es setzt das frei, was in einem drin ist. Und es kann zur Entfaltung kommen. Und so darf ich heute auch an diesem Punkt stehen, wo ich heute stehe. Weil beide Seiten ihre Rollen gut ausgefüllt haben. Und wie gesagt, ist es heute meine letzte Predigt als KSM und stellvertretender Gemeindeleiter. Und ich bin mega dankbar für diese Elternschaft, die ich erlebt habe. Und von allen Personen, auch von allen hier, von euch hier drinnen, mit denen ich in den letzten Jahren unterwegs sein durfte. Weil geistliche Elternschaft können auch ganz kleine Momente sein. Eine Ermutigung, ein Moment, wo einem jemand zuhört und man Zuspruch oder Trost erfährt. Es ist Gemeinde, die liebevoll miteinander verbunden ist. Und so schließt sich der Kreis. Ich nehme die Flipchart von der Predigt von letzten Sonntag zur Hand. Zusammen, dank Jesus, seinem Tod am Kreuz und seiner Erlösung, sind wir liebevoll mit ihm, aber auch untereinander verbunden. Wir sind verbunden und Liebe heißt, wir können nichts einfordern. Das heißt, ich muss verzichten, damit ich etwas bekommen kann. Ich kann es nicht einfordern. Aber wenn wir alle geben, dann bekommen wir mega viel zurück. Und so setzen wir den anderen und Jesus in den Mittelpunkt von unserem Leben, kommen weg von uns, eben gerade durch diesen Verzicht, auch in unseren Rollen als geistliche Väter und geistliche Mütter, Lehrer und Schüler, Söhne und Töchter. Und ich möchte uns alle heute ermutigen, geistliche Väter und Mütter zu sein, aber auch Söhne und Töchter. Und das kann ganz verschieden sein. Das funktioniert so individuell, wie wir sind. Das kann sein, dass wir gezielte Coachings oder Mentorings abmachen mit jüngeren Personen. Gerade letzte Woche wurde ich angefragt, ob ich das für eine Person machen möchte. Und ich überlege mir das gut. Es ist eine Ehre, aber es ist auch ein Aufwand. Es hat mit Verzicht zu tun, aber es lohnt sich. Und gleichzeitig aber auch Schüler, Töchter und Söhne zu sein, sich Personen zu suchen, von denen ich lernen kann, von denen, ja, ich sehe, diesen Punkt machen sie super und ich möchte das verinnerlichen. Dann auf sie zugehen, bitten, ob man einen Weg, ein Stück Lebensweg zusammen unterwegs sein darf. Oder ganz lose einander zum Essen einladen. Ihr wisst nicht, wie viel ich über das Leben gelernt habe, einfach weil ich mit Personen am Mittagstisch saß. Und das ist nicht immer lustig. Ich habe auch unbequeme Situationen mitbekommen. Konflikte, Streit würde ich nicht sagen, aber stärkere Argumentationen. Und das ist unangenehm, wenn man so dabei sitzt. Aber es ist super zu sehen, wie die Personen damit umgehen, wie es nachher wieder gut ist, wie etwas daraus entsteht. Das ist so wertvoll. Wir dürfen wirklich so sein, wie wir sind. So kann Gott am meisten bewegen und bewirken. Und zum Schluss, wenn möchte ich die Gelegenheit geben, über das nachzudenken. Und ich habe die letzten paar Male über das Jugendlager gesprochen, an dem ich teilnahm. Das ist auch so ein Moment, wo man geistliche Elternschaft leben kann. Man nimmt seine eigenen Bedürfnisse für eine Woche total zurück und ist einfach mit Menschen zusammen. Und diesen Film haben wir unserem Surflehrer geschickt, der uns einen Nachmittag Unterricht gab im Windsurfen. Und wir Leiter haben uns zurückgenommen, haben darauf verzichtet, weil die Jugendlichen so viel Spaß hatten und immer dran waren. So hat uns der Surflehrer noch zu einer privaten Lektion eingeladen. Letzte Woche am Mittwochnachmittag gingen wir auf den Halwiler See, surften mit ihm, zeigten ihm den Film und er war so begeistert und so berührt, dass er als Sponsoring für alle Leiter Surfing Endless for Free anbot bis Ende der Saison. Also es hat sogar in ihm etwas freigesetzt. Und ich habe den Film etwas zusammengeschnitten, seht es euch an, genießt es, denkt über das Gesagte nach Ich werde nachher mit Gebet abschließen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist, unser Meister, von dem wir nicht nur lernen und Wissen aneignen wollen, sondern deine Lebensweise wirklich verinnerlichen möchten. Du bist unsere Quelle, von der wir nie mehr dursten müssen, wenn wir davon trinken. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder das gibst, was wir brauchen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir Gefäße sein dürfen, auch für andere, dass das, was wir von dir gelernt haben, dass wir das weitergeben dürfen an andere Menschen, damit dein Reich größer wird, damit wir Gesegnete sein dürfen, die segnen. Ich lobe und ich preise deinen Namen. Herr, dass kein Mensch verloren geht, sondern die Menschen gerettet werden. Ganz im Zeichen deiner Liebe, so bist du gekommen und gestorben am Kreuz. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Amen.